Gott ist dreimalig. Kann man das sagen? Dreimalig gibt es das Wort überhaupt. Einmalig, das kann man sagen. Eine Sache oder ein Ereignis oder eine Person ist einmalig. Das soll heißen, sie ist unverwechselbar. Es gibt sie nur einmal auf der Welt. Sie ist nicht austauschbar, also einzigartig. Und genau das glauben wir auch von Gott, dass Gott einmalig ist. Er ist nicht einer unter vielen anderen Göttern. Er steht nicht in einer Reihe mit anderen. Er ist auch nicht austauschbar nach Bedarf, sondern Gott ist einmalig. Als Christen sind wir Monotheisten und das heißt, wir glauben an den einen Gott. Und damit stimmen wir überein mit dem Glaubensbekenntnis des Alten Testaments. Ich lese es mal auf Hebräisch. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Das heißt, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, Echad. Und trotzdem sagen wir dieses Glaubensbekenntnis als Christen dreimalig. Unser Glaubensbekenntnis bekennt den einen Gott, und zwar dreimal als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist. Geht das? Ist das logisch? Ist das noch Monotheismus? Juden und Moslems machen den Christen den Vorwurf, nein, das ist kein Monotheismus mehr. Ihr habt den Glauben an den einen Gott verlassen und macht drei Götter daraus. Wie sehen wir das selber? Wie verstehen wir das selber? Wie können wir unseren Glauben an den einen Gott in drei Personen erklären? Also mit anderen Worten, was halten wir von der Lehre der Trinität Gottes? Was bedeutet sie uns? Vor drei Wochen war der Sonntag Trinitatis. Da haben wir gar nicht dran gedacht, beziehungsweise wir haben es nicht bedacht, denn da hatten wir was anderes zu tun. Da hatten wir Einsegnung in dem Gottesdienst und den Einsegnungsgottesdienst wollte ich nicht mit dem Thema Trinität überfrachten. Aber gerade in diesem Jahr sollten wir das Thema nicht auslassen, denn in diesem Jahr feiert die Kirche weltweit ein Jubiläum. Vor genau 1700 Jahren wurde das Nizänische Bekenntnis, das Nizänische Glaubensbekenntnis festgehalten. Und zwar auf dem Konzil von Nicäa. Da sind führende Personen aus der ganzen Christenheit zusammengekommen, um darüber zu beraten, wie ihr gemeinsamer Glaube aussieht. Und das Ergebnis war dann das Nizänische Glaubensbekenntnis, das auch zum Grundbestand methodistischer Lehre gehört. Wir waren damals nicht mit eingeladen, uns gab es damals noch gar nicht. Die Methodisten gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert, aber die Glaubensbekenntnisse der alten Kirche, die gehören auch zu unserem Grundbestand. Das Nizänische Glaubensbekenntnis steht in unserem Gesangbuch und wir werden es nach der Predigt auch gemeinsam sprechen. Vielen von uns wird das wohl ein bisschen ungewohnt sein, denn wir sind es gewohnt, das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Das ist knapper, kürzer. Das ausführliche Glaubensbekenntnis von Nicäa, das betont aber besonders die Dreieinigkeit Gottes, die Dreiheit und die Einigkeit Gottes. Eine festgeschriebene christliche Lehre, wie wichtig ist das eigentlich? Gott braucht unsere Lehren nicht. Gott braucht keine Lehre, um Wirklichkeit zu haben, sondern Gott ist, was er ist, ohne alle Lehre. Aber wir Menschen, wir brauchen Lehre. Wir brauchen sie, um unsere Gedanken ordnen zu können. Wir brauchen sie, um unsere Glaubenserfahrungen verstehen zu können, richtig einordnen zu können. Und wir brauchen sie auch, um sicherzustellen, dass unsere vielfältigen Glaubensüberzeugungen dem biblischen Zeugnis entsprechen. Lehre und darum auch Glaubensbekenntnisse sind wichtig. Aber es gibt dabei eine Gefahr. Die Gefahr könnte sein, dass unsere Lehren zu einem komplizierten theologischen System werden, mit dem wir uns letzten Endes überfordern, dass wir gar nicht mehr durchschauen können, dass wir gar nicht mehr fassen können. Denn was unsere Lehren nie schaffen können, ist, Gott tatsächlich zu begreifen, ihn umfassend, abschließend in ein Lehrsystem zu fassen. Im zweiten Samuel-Buch, da betet der König Salomo bei der Tempeleinweihung und sagt dabei, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dies Haus, also der Tempel, dann können? Oder wir könnten genauso sagen, wie sollten es unsere Lehrgebäude können? Wie sollten wir in der Lage sein, mit unseren Lehren Gott wirklich zu fassen? Und trotzdem helfen sie uns, um unsere eigenen Gedanken zu ordnen und zu sortieren. Erstaunlicherweise ist die Lehre von der Trinität, also von der Dreieinigkeit Gottes, aber keine biblische Lehre. Nirgendwo in der Bibel steht das als Lehre. Es gibt nur einige Bibelstellen im Neuen Testament, die sie uns nahelegen. Und unser Eingangswort, das wir am Anfang gehört haben, ist so eine Bibelstelle. Ich sage es nochmal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da sind sie also alle drei, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, in einem Segenswort. Ich erlaube mir heute mal ein bisschen auszuholen. Die Trinitätslehre, die ist in den ersten Jahrhunderten nach Christus Stück für Stück entstanden. Mehr als ein Konzil hat dazugehört, mehr als ein Konzil hat sich mit dieser Lehre befasst. Und es ist hart darum gerungen worden. Und dabei ist das Wort Ringen noch viel zu harmlos ausgedrückt. Es gab richtige Kämpfe um die rechte Lehre. Auch nachdem das nizänische Glaubensbekenntnis im Jahr 300 nach Christus aufgeschrieben, festgelegt war, hat es immer noch Kämpfe darum gegeben. Schließlich im Jahr 1056 ist es zum ersten großen Kirchenschisma, zur ersten großen Kirchenspaltung gekommen, und zwar nur um ein einziges Wort im nizänischen Glaubensbekenntnis. Das ist das lateinische Wort filioque. Wenn man es übersetzt ins Deutsche, dann sind es drei Wörter und es heißt und vom Sohn. Um dieses Filioque hat sich die Kirche 1056 gespalten, denn es ging um die Frage, ob der Heilige Geist nicht nur vom Vater, sondern auch vom Sohn ausgegangen ist. Seit dieser Spaltung gab es eine katholische Westkirche mit dem Papst in Rom als Oberhaupt und eine orthodoxe Ostkirche mit dem Basileus in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, als Oberhaupt. Und ihr wisst, wie sich diese Kirchen im Lauf der Jahrhunderte immer noch weiter aufgefächert haben, sodass die Kirche westlicher Prägung nun mittlerweile eben auch lutherische, reformierte, anglikanische Kirchen umfasst und die Freikirchen, wie zum Beispiel auch unsere evangelisch-methodistische, und dass sich auf der orthodoxen Seite eben auch sehr viele orthodoxe Kirchen entwickelt haben, ganz unterschiedlicher Art. Ich will uns heute helfen, dass wir einen Zugang finden zur Trinitätslehre, indem ich dazu ein Lied nehme. Es ist ein trinitarisches Glaubensbekenntnis als Lied. Und ich finde, das ist ein guter Zugang. Denn ein gesungenes Glaubensbekenntnis, das hat ja von vornherein ein anderes Ziel, als ein System zu erklären. Das kann man schlecht mit einem Lied. Ein Lied bringt Glauben so zum Ausdruck, dass unsere tieferen, persönlichen Schichten dabei zum Klingen kommen. Person, das kommt vom lateinischen personare, also durchklingen. Das heißt, in diesem Lied kommt unser Glaube zum Klingen, unser persönlicher Glaube zum Klingen. Ein Lied ist Lob Gottes und Antwort ihm gegenüber. Wir singen aus dem Lied unter der Nummer 300 im Gesangbuch zunächst mal die erste Strophe. Ich glaube an Gott, den einen. Thank you.
Ich glaube an Gott, den einen, ein Künstler der Leben malt, mit Worten und bunten Farben, macht er es in ewiges Licht.
Das ist noch ein recht junges Lied zum Thema Dreieinigkeit. Thomas Boström hat es geschrieben, er ist methodistischer Pastor in Schweden und er hat es 1992 gedichtet, also noch ein relativ junges Lied. Meine Kinder würden mir widersprechen, aber die sind alle erst nach 1992 geboren. Hartmut Hand, den Namen kennen manche von euch, methodistischer Pastor in Deutschland, hat dieses Lied 1993 kennengelernt und dann ein paar Jahre später übersetzt. Eine richtig wörtliche Übersetzung ist das nicht, aber ich finde, es ist eine treffende Übertragung und sie ist auch von der Sprache her poetisch sehr ansprechend. Mir fällt als erstes auf in diesem Lied, dass in allen drei Strophen das Wort Ewigkeit eine besondere Bedeutung spielt. Was wir gerade gesungen haben war, taucht er es in ewiges Licht. Wenn wir Menschen von Gott reden, wenn wir über das Wesen Gottes uns Gedanken machen, dann haben wir es immer mit der Dimension der Ewigkeit zu tun. Und das heißt, wir als zeitlich ganz begrenzte Wesen sprechen von etwas, das unser Begriffsvermögen weit übersteigt. Wir sprechen von Ewigkeit. Aber wenn wir von Ewigkeit sprechen, dann ist das gleichzeitig etwas, mit dem wir ganz eng verbunden sind. Ewigkeit übersteigt unsere Vorstellung und ist uns doch ganz nahe. Und das steht im Alten Testament, in Prediger 3, Vers 11 so. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Wir haben es bei unserem Nachdenken über den dreieinen Gott mit etwas zu tun, das wir nicht ergründen können. Und doch hat er uns die Ewigkeit, also sein göttliches Wesen, ins Herz gelegt. Da ist etwas in uns, in unserem Herzen, dem wir auf die Spur kommen wollen. Thomas Boström bezieht also den Gedanken an die Ewigkeit auf den dreieinen Gott. In der ersten Strophe heißt es, ich glaube an Gott, den einen, ein Künstler, der Leben malt. Was für ein schönes Bild ist das für den Schöpfergott, für den Vater allen Lebens. Ein Künstler, der Leben malt. Gott könnte sich selbst genug sein. Er ist doch das Leben in sich selber. Aber Gott, der Vater, lässt das Leben aus sich heraustreten und wie ein Künstler lässt er das Leben neu entstehen in vielfältigen, bunten Farben. Mit Worten und bunten Farben taucht er es in ewiges Licht. Da ist sie also, die Dimension der Ewigkeit. Was Gott schafft, das ist in ewiges Licht getaucht. Alles, was Gott macht, das hat Anteil an seinem Licht und Wesen. Auch unser eigenes Leben strahlt etwas von Gottes Licht aus. An dieser Stelle hat das schwedische Original von Thomas Boström also noch einen anderen Gedanken mit eingebracht. Da verwandelt sich nämlich der malende Künstler in einen formenden Künstler. Wörtlich dichtet Thomas Boström, so nimmt er ein Wort und formt eine Ewigkeit darin hinein. Das erinnert mich an die Schöpfungsgeschichten der Bibel. Da erschafft Gott durch sein Wort. Was er spricht, das geschieht. Und wenn er gebietet, so steht's da. Aber Gott formt auch mit seinen Händen, so schön erzählt die Bibel von der Schöpfung. Gott formt den Menschen aus einer Handvoll Lehm. Und diesem Erdenkloß bläst er seinen lebendigen Atem ein. Und so wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Natürlich ist das keine naturwissenschaftliche Aussage. Das wäre auch schade, wenn die Bibel einfach nur ein Biologiebuch wäre. sondern sie erzählt etwas davon, wie sehr Gott uns liebt, wie er wirklich Hand anlegt bei der Schöpfung der Menschen. Gott haucht uns seinen lebendigen Atem ein und so formt er in unser Leben die Ewigkeit hinein. Wir Menschen sind von allem Anfang an Wesen, die einen Atemhunger nach Ewigkeit haben. Viele Menschen kennen das. Da ist eine Sehnsucht in ihnen nach mehr, eine Sehnsucht nach Erfüllung. Sie haben das Bewusstsein, da fehlt doch noch was, da muss doch noch mehr sein für mich. Atemhunger nach Ewigkeit. Das liegt daran, dass Gott der eine unser Vater ist. Der malt nicht einfach ein Lebensbild nach dem anderen und verkauft es dann. Der töpfert nicht einfach ein Menschengefäß nach dem anderen und verscherbelt es danach. Sondern er ist der Vater, der sein eigenes Leben in die Schöpfung hineinlegt. Und damit eine Sehnsucht, die sich erst erfüllt, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir singen die zweite Strophe. Zweite Strophe beginnt also genau wie die erste mit den Worten, ich glaube an Gott den einen. Aber jetzt begegnet uns dieser eine in der Person des Sohns, ein Gotteskind, Menschensohn. Menschlich begegnet uns Gott und das nicht nur in Menschengestalt, sondern als echter, wirklicher Mensch. Er begegnet uns in Jesus und doch ist der kein anderer Gott. In Jesus handelt Gott nun aber nicht als Schöpfer und Vater des Lebens, sondern in einer neuen Weise. Mit Liebe und Wahrheit weckt er die Ewigkeit in meinem Geist. Eigentlich muss ich mich ein bisschen wundern, dass Thomas Boström und dann Hartmut Hand als sein Übersetzer in dieser Strophe nichts vom Leben und vom Sterben und Auferstehen Jesu erzählen. Das würde doch eigentlich dazugehören zu einem Glaubensbekenntnis. Aber hier ist ja der Leitgedanke Ewigkeit. Und so wird das, was Jesus für uns tut, so beschrieben. Die Ewigkeit, die Gott schon in uns gelegt hat, die wird von Jesus jetzt geweckt. Das heißt, die noch ganz unbewusste und ziellose Sehnsucht, die wir Menschen alle in uns haben, die bekommt durch Jesus eine Richtung. Und die kommt durch Jesus in Bewegung. Im schwedischen Original heißt es da, Jesus, er öffnet die Ewigkeit in mir. Also er öffnet meiner Sehnsucht, die noch gar nicht weiß, wonach sie sich eigentlich sehnt und wohin sie denn will, er öffnet meiner Sehnsucht die Tür. Er tut das mit der Liebe, die alles gibt, damit unsere Sehnsucht zum Ziel kommt. Er tut das mit der göttlichen Liebe, die nicht für sich bleiben will, sondern die uns zu sich zieht. Gott der Vater hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Gott der Sohn öffnet der Ewigkeitssehnsucht die Tür und gibt uns ein Ziel, die Gemeinschaft mit Gott. Wir singen die dritte Strophe.
Atem des Neuen.
die dritte Strophe ist ein Bekenntnis des Glaubens an Gott, den einen, nun in der Person des Heiligen Geistes. In der Bibel begegnet uns der Heilige Geist vielfach und in vielerlei Weise. Im Alten Testament ergreift er immer wieder Besitz von einzelnen Menschen, die auf diese Weise Gottes Werkzeuge werden. Zum Beispiel als politische oder militärische Führer ihres Volkes oder als Propheten und als Richter. Das Neue Testament erzählt uns, dass Jesus in besonderer Weise von Gottes Geist erfüllt war, dass Gott durch seinen Geist in Jesus präsent war. Und das Neue Testament erzählt auch, dass Jesus selbst den Geist als einen Beistand für die Christen verspricht. Dieser Beistand tröstet und ermutigt die Gemeinde. Er macht uns immer wieder Jesus gegenwärtig und er gibt den Christen Gaben, in denen Gottes Kraft am Werk ist. Leider hat in der deutschen Sprache das Wort Geist nicht die gleiche Bedeutungsbreite wie in vielen anderen Sprachen. Wenn wir Geist hören, dann denken wir immer irgendwie an gespenstische Wesen, oder? In den biblischen Sprachen hat das Wort eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite heißt es Geist, auf der anderen Atem oder Hauch, Wind. Das griechische Wort ist Pneuma und das hebräische Wort, da kann man schon am Wort selber hören, dass es was mit Atem zu tun hat. Ruach heißt es. Da ist das Hauchen schon zu hören. Thomas Boström bringt das mit in sein Lied ein, denn auch in der schwedischen Sprache bedeutet das Wort beides, Geist und Atem oder Wind. So sagt Thomas Boström, Gottes Geist atmet in unserem Leben. Gottes Geist ist der Atem unseres Lebens. Am Anfang habe ich von Atemhunger nach Ewigkeit gesprochen. In seinem Geist kommt Gott uns so nahe, dass dieser Atemhunger nach Ewigkeit gestillt wird. Schon jetzt und in Ewigkeit haben wir gesungen. Im Schwedischen findet sich da allerdings noch ein weiterer Gedanke. Thomas Boström sagt wörtlich, der Geist atmet in Ewigkeit und öffnet meinen inneren Raum. Was soll das heißen? Gott der Vater hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott der Sohn hat unserer Ewigkeitssehnsucht die Tür geöffnet. Gott der Geist öffnet jetzt meinen inneren Raum. Für was? Das ist das Seltsame. Wir Menschen tragen zwar die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Gott in unserem Herzen und gleichzeitig versperren wir uns gegenüber Gott. Wir machen zu. Wir tun das vielleicht so, indem wir einfach von Gott nichts wissen wollen. Wir tun das vielleicht auch auf fromme Weise, indem wir Gott in unsere Lehren und Dogmen einsperren. Oder vielleicht tut das mancher auf intellektuelle Weise, indem er sich über diese Lehren und Dogmen lustig macht und sagt, Trinität, Dreieinigkeit, Gott in drei Personen, das ist doch unlogisch. Mag sein. Aber das Bekenntnis zum einen Gott in drei Personen, das macht den Glauben auf jeden Fall persönlich. Da geht es nicht um meine Zustimmung zu irgendwelchen Konzilstexten, sondern Gott kommt persönlich auf mich zu, als der Vater, der mir das Leben schenkt, als der Sohn, der sein Leben für mich einsetzt und mir so den Weg zum Leben frei macht, und als der Geist, der mein verschlossenes Inneres öffnet für die persönliche Begegnung mit Gott. Diese persönliche Begegnung mit Gott ist es, in der ich Ewigkeit atmen kann. Da kriege ich Luft für mein Leben. Amen.